So, ich grüße euch auch herzlich zu diesem schönen sonnigen Sonntag am Erntedankfest. Die Predigt heute wird nicht so sehr im Zeichen des Erntedankfestes stehen, sondern im Zeichen unserer Predigtreihe. Gott kommt uns nahe, das Wirken des Heiligen Geistes. Da haben wir in den letzten Wochen schon viel gehört über den Heiligen Geist, die Gaben des Geistes, die Frucht des Geistes und anderes. Und heute soll es um die Kraft des Heiligen Geistes gehen. Ich weiß nicht, was ihr euch darunter vorgestellt habt, als ihr das Thema gelesen habt. Die Kraft des Heiligen Geistes. Ob ihr so irgendwie an geistliche Supermänner denkt, die durchs Land gehen und erfüllt von der Kraft des Heiligen Geistes Wundertaten vollbringen oder sonstige erstaunliche Dinge passieren. Manche fasziniert das ja, die Kraft des Heiligen Geistes. Und manchen macht es auch ein bisschen Angst. Ja, kann man das irgendwie, muss man davor Angst haben? Ist da irgendwas Unkontrollierbares? Ist das vielleicht nur was für manche, für Spezialisten? Darum soll es halt ein bisschen gehen. Für Paulus war die Kraft des Heiligen Geistes nicht irgendein Zusatzhobby für Christen, die mit dem Normalprogramm nicht zufrieden sind, sondern ein ganz, ganz wichtiger, zentraler Bestandteil seines christlichen Lebens und auch seines christlichen Dienstes. Er hat an mehreren Stellen in seinen Briefen an verschiedene Gemeinden so Momente, wo er mal zurückblickt auf seinen Dienst, auf sein christliches Leben und versucht zu beschreiben, nach welchen Grundsätzen, nach welchen Prinzipien, nach welchen Werten er eigentlich das Evangelium verkündet hat, wie er das Evangelium gelebt hat. Und da gibt es gleich drei Stellen, die klingen sehr ähnlich und die drücken auch immer Ähnliches aus. Zum Beispiel im Brief an die Thessalonicher, im ersten Kapitel, 5. Vers, 1. Thessalonicher 1, Vers 5, da erinnert Paulus daran, wie er zum ersten Mal in diese Stadt kam, Thessalonich, und dort das Evangelium verkündet hat. Und er sagt, denn unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja noch, wie wir uns unter euch verhalten haben, um euretwillen. Unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ganz, ganz ähnlich im Brief an die Korinther, im zweiten Kapitel. Auch da erinnert er so ein bisschen, wie er damals das erste Mal da auftauchte. Er war so ein bisschen umstritten in der Gemeinde oder es gab da offensichtlich verschiedene Parteien. Die einen mochten ihn, die anderen nicht. Die dachten, das ist nicht so mein Typ oder so. Und er erinnert auch da daran, er schreibt 1. Korinther 2, Vers 4, mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Und ganz ähnlich auch nochmal im Römerbrief, das ist ja einer seiner letzten Briefe, spät geschrieben, am Ende einer, oder für ihn war es eigentlich nicht der Ende, sondern ein Übergang zu einer neuen Phase seiner Missionstätigkeit, aber er blickt nochmal zurück, wie er bis jetzt das Evangelium verkündigt hat, wie er gelebt hat als Christ. Er hatte große Reisepläne dann, wollte eben erst in die Hauptstadt nach Rom und dann noch weiter. Und jetzt blickt er nochmal zurück, wie er bisher gelebt hat und auch Gott gedient hat. Und er schreibt, denn ich würde es nicht wagen, von etwas zu reden, das nicht Christus in mir gewirkt hat, durch mich gewirkt hat, um allen Völkern das Evangelium zu Gehör zu bringen. Durch Wort und Werk, in der Kraft von Zeichen und Wundern und in der Kraft des Geistes Gottes. So habe ich von Jerusalem aus ringsumher bis nach Illyrien, also Jugoslawien heute, nee, Jugoslawien gibt's auch nicht mehr. Kroatien, Serbien, diese Gegend. Das Evangelium von Christus voll und ganz ausgerichtet. Ich fand das sehr spannend, diese drei Berichte, wo Paulus wirklich ein umfassendes Bild zu geben versucht, wie er eigentlich den Dienst als Christ, das Leben als Christ sieht. Und immer spielt die Kraft des Heiligen Geistes eine Rolle. Und jetzt hier im letzten, in Römer 15, Vers 18, heißt es, er hat so das Evangelium voll und ganz ausgerichtet. Man redet ja heutzutage viel von dem ganzheitlichen Evangelium. Also was ist eigentlich, wann ist das Evangelium eigentlich ganz und wann haben wir nur Teile davon? Und wann ist es voll? Und für Paulus gehört eben dazu, hier das Evangelium zu Gehör zu bringen durch Wort und Werk, in der Kraft von Zeichen und Wundern und in der Kraft des Geistes Gottes. Das gehört für ihn zum Gesamtpaket dazu. Und das stellt an uns natürlich die Frage, ist das ein gutes Spiegelbild von deiner Art, Christsein zu leben, von deinem Leben mit Gott? Ist das das Wort, was du benutzen würdest, die Kraft des Heiligen Geistes, um zu beschreiben, was dein Leben prägt? Man kann ja verschiedene Begriffe mal so durchgehen, die das eigene Leben beschreiben, dass man die Freude
am Leben und an Gott entdeckt, dass man Freiheit findet, dass man die Wahrheit entdeckt hat, dass man alles Mögliche kann man finden, ist die Kraft Gottes auch eins der Worte, die du finden würdest für dein Leben? Oder sagst du, ich bin eher so ein Worttyp, ja, mir sind theologische Wahrheiten wichtig, mir ist wichtig, dass ich das Richtige denke, das Richtige glaube, solange ich mich an die richtigen Worte halte, dann ist mir das sozusagen, soll mir das reichen. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Paulus sagt ja, Worte sind auch sehr wichtig. Oder sagst du, nee, Worte ist nichts für mich, ich bin so ein Werktyp, ne? Wort und Werk. Also es gibt ja Leute, die sagen, man soll möglichst wenig reden, möglichst wenig tun, rede nur, wenn du gefragt wirst oder auch möglichst dann nicht, sondern lass deine Taten sprechen. Und ich glaube, das ist auch wichtig und auch gut. Und ich freue mich, dass wir heute am Erntedanktag hier also auch versuchen, ganz bunt und vielfältig, einfach durch das, was wir spenden für die Tafel und auch für die Arbeit oben am Richtsberg an Lebensmitteln und Nahrungsmitteln, mal einfach durch sozusagen ganz praktische Hilfe das deutlich werden lassen. Und ich glaube auch, das ist wichtig. Und Paulus sagt nie entweder das eine oder das andere, sondern beides gehört zusammen. Aber er sagt eben auch, das, was noch dazukommen muss, ist die Kraft des Heiligen Geistes. Sonst sind unsere Worte und unsere Taten und Werke sehr schnell am Ende ihrer Kräfte. Und das Gleiche gilt natürlich auch für uns als Gemeinde. Wir können uns genauso fragen, ist die Kraft des Heiligen Geistes eigentlich etwas, was uns als Gemeinde prägt und bewegt und auszeichnet? Arbeiten wir, so wie es Paulus sagen würde, nur mit überredenden Worten menschlicher Weisheit oder auch in Erweisung des Geistes und der Kraft? Es gibt ja ganz unterschiedliche Modelle von Gemeinde, wie man sich so Gemeinde vorstellt. Und manche lehnen sich da gerne so an die moderne Werbewirtschaft an, ja, und sagen, wenn es uns nur als Gemeinde gelänge, unsere Botschaft überzeugend genug zu erklären und sozusagen die Verpackung attraktiv genug zu gestalten, dann würden vielleicht alle kommen und alle würden Gott finden und ihn dort entdecken. Das wäre sozusagen der Teil der überredenden Worte menschlicher Weisheit. Und manchmal kann das ja auch ganz weise sein, an diesen Dingen zu arbeiten. Macht da auch keinen Sinn, wenn niemand unsere Worte versteht und wenn sie nicht überzeugend sind. Aber ich glaube, dass es eben ohne die Erweisung des Geistes und der Kraft dann doch auch manchmal eine sehr schwache Botschaft bleibt. Und die anderen sagen eben auch hier, nein, eine Gemeinde zeigt sich vor allen Dingen durch die Taten und die Werke, die sie tut, viel Einsatz, viel Gutes tun in dieser Stadt, in der Welt. Dadurch wird das Evangelium verbreitet. Und auch das ist richtig, aber auch das kann nicht alleine stehen. Ohne die Kraft Gottes. Und deswegen möchte ich heute Morgen darüber reden, wie macht man das eigentlich, in der Kraft Gottes zu leben und zu dienen? Wie funktioniert das? Wie kann man das machen? Und das ist eine spannende Frage, aber es ist schon gleich die falsche Frage am Anfang. Weil die Kraft Gottes kann man eben gerade nicht machen. Das andere kann man machen. Man kann sich überlegen, wie die Worte mit überzeugender menschlicher Weisheit formuliert werden können. Da kann man selber was dran machen. Man kann auch an seinen Taten was machen, muss man sogar, weil Taten passieren nicht von selber. Die müssen schon wir tun. Manche Christen haben ja auch Angst vor guten Werken, weil sie denken, das wäre irgendwie verboten bei Gott. Aber es stimmt nicht. Aber die kann man selber machen. Ja? Aber die Kraft Gottes ist etwas, was wir nicht selber machen können. Und das ist schon mal eine spannende Entdeckung. Hier ist etwas, was du nicht machen kannst, sondern was du empfangen kannst. Und wo du in deinem Leben dieser Kraft Gottes Raum geben kannst. Das ist etwas anderes. Da kannst du nicht einfach sagen, so, jetzt bitte Kraft Gottes. Sondern da ist man plötzlich abhängig von etwas, was man nicht selber machen kann. Ich möchte drei Bibeltexte heute Morgen angucken, wo es um die Kraft Gottes geht. Und da drei Punkte zu versuchen, euch in euer Gedächtnis zu legen. Der erste Punkt, was braucht man, um Gottes Kraft zu erfahren? Man muss warten können. Man muss warten können. Das ist zumindest eine Einsicht, die ich gewonnen habe aus dem Bibeltext Apostelgeschichte 1, Vers 4 bis 8. Eine ganz wichtige Stelle. Das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte gehören ja zusammen. Das ist ein Doppelwerk. Im Lukas-Evangelium wird beschrieben, wie Jesus auf die Erde kommt, wie er in der Kraft Gottes Menschen heilt, das Evangelium bringt, Menschen befreit, eine gute Botschaft bringt, Leben werden verändert und wie er dann ans Kreuz geht für uns, um die Schuld der Welt zu tragen, wie er durch die Kraft Gottes auferweckt wird von den Toten. Eine ganz großartige Story. Und jetzt kommt die Apostelgeschichte, der zweite Teil. Also wie das jetzt mit den Jüngern Jesu weitergeht. Und Jesus versammelt seine Jünger auf einem Berg bei Jerusalem und dann heißt es Apostelgeschichte 1, Vers 4, als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Also, das ist die Message von Jesus jetzt an diesem wichtigen Übergang. Geht nicht los, geht nicht fort aus Jerusalem, sondern wartet, bis ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangt. Warten können ist eine wichtige Bedingung dafür, dass wir, dass die Kraft Gottes in unserem Leben wirksam wird. Ihr kennt ja vielleicht diesen Slogan, wahre Liebe wartet, ist aus einem völlig anderen Zusammenhang. Aber sie gilt auch hier, in der Frage, in der Beziehung zu Gott. Ja, wahre Liebe heißt manchmal, dass ich warte und nicht einfach losrenne und das tue, was ich für richtig halte und was ich denke. Die Jünger hätten das ja machen können hier. Die hätten ja sagen können, lieber Jesus, wir haben jetzt 24 Kapitel Lukas Evangelium mit dir erlebt. Wir haben das alles gesehen, wie du die Dinge machst. Wir haben gesehen, dass du für uns gestorben und auferstanden bist. Wir kennen die Message, wir wissen, wie es geht. Jetzt rennen wir los und jetzt müssen wir das der Welt bringen. Hätten sie ja machen können. Die waren ja immerhin gut ausgebildet. Aber Jesus sagt, nein, wartet, bis der richtige Zeitpunkt da ist, bis ihr erfüllt werdet mit der Kraft Gottes. Ohne die braucht ihr gar nicht erst loszurennen. Und ich glaube, uns geht das oft so ähnlich, dass wir denken, hey, ne, ich kann das doch auch eigentlich alleine. Ich habe verstanden, worum es geht beim Christsein. Ich kenne die Message. Ich kann das machen. Lass mich doch losgehen. Aber wir merken dann sehr oft, ohne die Kraft des Heiligen Geistes kommen wir nur, so weit uns unsere eigenen Kräfte tragen. Aber Jesus sagt, wenn ihr wartet, bis euch die Kraft des Heiligen Geistes erfüllt, wenn ihr sozusagen auf den Moment wartet, den Gott für euch hat und für die Dinge hat, die er mit euch vorhat, dann könnt ihr Dinge tun, die ihr euch gar nicht vorstellen könnt. Dann geht's nicht nur um Jerusalem, sondern um Judäa, um Samarien, um den Rest der Welt. Dann seid ihr wie eine Schnecke, die auf den Baum klettert und am Apfel in 3 Meter Höhe plötzlich landet und sich wundert, wie sie dahin gekommen ist. Für die, die am Internet zuhören, das war ein Bild, was jemand gerade in unserer Gebetszeit hatte. Ein geistlicher Ausdruck dafür, dass unmögliche Dinge bei Gott nicht unmöglich sind. Und das ist genau das, was tatsächlich auch passiert. In Apostelgeschichte 2 lesen wir davon, wie der Heilige Geist plötzlich die Jünger erfüllt und sie mit Kraft und Freimut, wie es dort heißt, erfüllt, um das Evangelium auszurichten. Und das ist für mich eine wichtige Einsicht, dass es manchmal gut ist, wirklich nicht einfach das zu tun, was man selber denkt, was richtig ist, selbst wenn man der Meinung ist, man kann das, sondern zu gucken, was möchte Gott eigentlich tun. Ich bin von meiner Persönlichkeit, von meiner Geschichte her eher so ein Machertyp, bin so groß geworden in der Schule, immer ein Streber gewesen, den Lehrer gerne haben, der immer vorne weg ist und sagt, ah, ich kann das machen, ich mache hier, ich mache da und so. Mancher, der mich heute kennt, will das gar nicht glauben, weil ich manchmal ein bisschen zurückhaltender bin. Aber so auch in der Gemeinde bin ich immer sehr gerne sehr aktiv gewesen. Ich fand immer toll, so aktiv wie möglich sein und so viel zu machen, wie man kann. Wenn man so richtig ausgemaxt ist, das war ein Zeichen von geistlicher Größe. Und habe dann deswegen auch Theologie studiert. Das ist das richtige Studium für solche Leute. Da lernt man sozusagen, der Alleinunterhalter für eine Gemeinde zu werden. Man lernt, was richtig und falsch ist und alle anderen zu beurteilen. Man kann dann immer sehr schön alles analysieren und sagen, ah, das ist nicht so gut, das ist richtig, das ist gut, das ist theologisch richtig, theologisch falsch. Das ist richtig toll für solche Leute wie mich. Und man lernt, wie man das alles machen kann. Man ist der Experte dann und muss sich hinterher nur noch mit dem Fußvolk rumschlagen. Also man wird so manchmal, ja, wenn man so ein Typ ist, kann man sehr schön so zur geistlichen Besserwisserei erzogen werden. Anderen geht es da vielleicht anders mit dem Theologiestudium. Soll nichts grundsätzlich über dieses Studium sagen. Aber für mich war das so. Und irgendwann hat es bei mir dann so einen Knick gegeben, wo ich gemerkt habe, das ist eigentlich gar nicht der Weg von Jesus. Bei mir ist das passiert dadurch, dass ich ein paar Mal auch gut auf die Nase gefallen bin in meinem persönlichen Leben, in meiner theologischen Ausbildung, dass ich gemerkt habe, auch die Theologen haben nicht Antworten auf alles, können nicht jedes Problem lösen. Und ich habe gemerkt, es geht eben sehr oft, trotz aller Kompetenz und allem Einsatz und sowas, oft gerade nicht und meine Kraft reicht nicht aus. Und ich habe gemerkt, das ist auch gar nicht das, was Jesus uns vorgelebt hat. Mir ist da in dieser Zeit ein Vers begegnet, der mich seitdem sehr begleitet hat. Johannes 5, Vers 19, da sagt Jesus, der eingeborene Sohn Gottes, sagt über sich, der Sohn Gottes kann nichts. Könnt ihr mal nachlesen, Johannes 5, Vers 19, der Sohn Gottes kann nichts. Der Satz hört glücklicherweise da nicht auf, ja, sondern das heißt, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht, das kann gleicherweise auch der Sohn tun. Aber ich fand das eine sehr spannende Grundeinstellung, dass Jesus, der Weltenherrscher, der eingeborene Sohn Gottes, der eigentlich alles können, alles wissen, alles müsste, ja, der sagt, ich kann gar nichts. Ich kann nur das, was ich den Vater tun sehe. Ich dachte, das ist ein ganz anderer Ansatz. Das ist dieses Warten auf Gott, versuchen zu sehen, wo ist eigentlich Gott am Werk, wo kann ich mitmachen bei dem größeren Werk Gottes. Ein Weg der Demut. Und ich glaube, wenn ich immer nur mein eigenes Wissen und mein Können und so vor mir hertrage, dann kann ich viel erreichen, aber eben auch nur so viel, wie meine Kräfte reichen. Aber wenn ich dem folge, was Gott tut, dann gibt es kein Ende, ja, weil Gott keine Beschränkung hat, weil Gott alle Möglichkeiten hat. Und deswegen ist es viel besser, dabei mitzumachen und manchmal eben zu warten, bis ich weiß, wo Gottes Weg ist. Paulus zum Beispiel hat das in seinem Leben dann umgesetzt und er sagt diesen schönen Satz an einer Stelle, genau das Gegenteil von Jesus. Paulus sagt, ich kann alles. Ja, ist auch nur die erste Satzhälfte. Ich kann alles durch den, der in mir seine Kraft entfaltet, durch den, der seine Kraft in mich legt. Und das finde ich eine spannende Sache, also warten können und schauen können, wo Gottes Wege sind. Das Zweite, das hängt damit eng zusammen, ist die Fähigkeit, Schwäche zuzugeben. Schwäche zuzugeben. Das ist ja gerade das Paradoxe an der Kraft Gottes, dass es eben nicht darum geht, dass wir jetzt geistliche Supermänner werden, die ihre Muskeln spielen lassen und sagen, ich kann das und ich mach das und so. Ja? Und auch nicht, dass Gott von uns erwartet, dass wir immer stark sind und sozusagen immer durchhalten, sondern dass Gottes Kraft genau dort ihren Weg sich bahnt, wo wir unsere Schwachheit eingestehen und unsere Schwachheit zugeben. Paulus, von dem ich eben schon geredet habe, hat diese Erfahrung gemacht. Er war auch so ein geistlicher Superheld, ja, wenn man seine Ausbildung, er hat das an einer Stelle mal aufgeschrieben, hat gesagt, oh, was ich, wo er also überall ausgebildet wurde bei Rabbi Gamaliel, und er war einer der Besten in seinem da im jüdischen Leben und war da noch Abgesandter der Jerusalemer Tempelbehörden und so, richtig so ein Karrieremensch, und dann sagt er, das ist für mich alles Mist aus heutiger Perspektive. Das ist für mich alles nicht so wichtig im Vergleich zu dem, was ich gefunden habe, als ich Jesus gefunden habe. Weil er plötzlich gemerkt hat, all dieser Einsatz ging in die falsche Richtung für die eigene Sache und nicht für Gottes Sache. Und nun musste er nochmal ganz neu anfangen, ist erstmal blind geworden, musste sich rumtasten und erleben, wie andere Leute ihm wieder auf den Weg geholfen haben. Und so hat er wieder angefangen, das geistliche Leben neu zu buchstabieren. Und er hat auch weiterhin, er hat dann auch viele Krafterfahrungen gemacht in seinem Leben, Heilungen, Wunder erlebt, Bewahrung. Er schreibt an einer Stelle von einem, der in den, weiß nicht wie vielten Himmel aufgestiegen ist, und man vermutet, dass er vielleicht das selber war. Ja, tolle geistliche Erfahrung, aber er sagt, das war eigentlich nicht das Wichtigste, was ich erfahren habe. Sondern es gibt eine Sache, die er da beschreibt. Er sagt, er hat ein Problem, eine Krankheit, wir wissen es nicht genau, er nennt das den Stachel im Fleisch. Eine Sache, die ihn wirklich gehindert hat in seinem Leben und gestört hat. Und er sagt, ich habe Gott immer und immer wieder gebeten, das wegzunehmen. Aber die Antwort von Gott war eine andere. 2. Korinther 12, Vers 9. Gott hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Also Schwachheit erkennen und Schwachheit zugeben, ist sozusagen Raum zu machen für die Kraft Gottes, die dann in uns wirksam wird. Wir hatten dieses Wort eben auch in der Gebetszeit gehört, und ich glaube auch, dass Gott dadurch zu uns reden möchte. Gottes Kraft erleben wir da, wo wir schwach sind, wo wir Schwäche zugeben. Und das fällt manchen sehr schwer. Man möchte sehr gerne auf eigenen Beinen stehen, man möchte gerne selber stark sein für Gott, man möchte gerne allein zurechtkommen, man möchte die Dinge unter Kontrolle halten. Aber das klappt eben oft nicht. Ich habe diese Woche gerade noch mit einer jungen Frau geredet, die sich auch im christlichen Bereich sehr sehr engagiert und unheimlich tolle Mitarbeiterin ist und einen brennenden Glauben hat, wie man denkt. Und sie sagte, ich bin eigentlich total am Ende. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch anderen was weitergeben kann. Ich habe selber so viele Fragen, so viele Zweifel. Ich bin überhaupt nicht dieser tolle Mensch, den andere in mir sehen. Und da kann ich doch nicht jemand anders was weitergeben, wenn ich so schwach bin. Und ich habe gedacht, eigentlich ist das genau der Schlüssel. wenn du das eingesehen hast, wenn du das verstanden hast, dass du schwach bist mit deinen Fehlern und dass du eben auch nicht alle Antworten hast und auch nicht alles richtig machst, dass du genauso auf der Suche bist wie manch anderer, dann ist das eine tolle Möglichkeit und eine offene Tür für die Kraft Gottes in deinem Leben zum Zuge zu kommen. Aber es fällt uns natürlich schwer. Also warten können auf den richtigen Moment, auf Gottes Kraft, und das zweite, Schwäche zugeben können. Und das dritte heißt teilen können. Die Kraft Gottes ist teilbar. Das ist sehr erstaunlich, aber das sehen wir in der Bibel oft, dass man Kraft auch weitergeben kann, beziehungsweise dass sie sich vermehrt dadurch, wenn wir sie miteinander teilen. Ich will euch in einen Bibeltext mitnehmen, der ist im Alten Testament und den finde ich sehr schön, der etwas davon beschreibt, wie die Kraft Gottes durch uns wirkt, wenn wir sie teilen mit anderen. Das ist eine bemerkenswerte Begebenheit, die hat auch etwas damit zu tun, mit Schwäche zugeben und warten auf Gott und dann gucken, was er tut. Das steht in 4. Mose 11, wer mitlesen möchte. 4. Mose 11, also kurz die Geschichte: Das Volk Israel ist aus Ägypten befreit worden von Gott, mit großen Zeichen und Wundern durchs Meer gezogen. Gott hat sie versorgt mit Manna, sie haben alles mögliche Tolle mit Gott erlebt. Eigentlich der Traum von der Freiheit ist erfüllt. Und jetzt sind sie in der Wüste und wie das so ist, sie fangen plötzlich wieder an, sich zurückzusehnen, nachdem wie es vorher war. Sie fangen an zu klagen. Es ist alles so schwer. Ich lese das mal vor, 4. Mose 11. Das Volk klagte vor den Ohren des Herrn, dass es ihm so schlecht gehe. Die Israeliten fingen an zu weinen und sprachen: Wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, und an die Kürbisse, die Melonen, den Lauch, die Zwiebeln und den Knoblauch. Also das ist jetzt der Teil, der passt zu Erntedank. Denken an diese reichhaltig gedeckten Tische. Nun aber ist unsere Seele matt, denn unsere Augen sehen nichts als immer nur dieses Manna. Als nun Mose das Volk weinen hörte, alle Geschlechter miteinander, einen jeden in der Tür seines Zeltes, da entbrannte der Zorn des Herrn sehr und auch Mose verdross es. Ist schon mal eine interessante Beobachtung hier, dass auch Verdrießlichkeit ansteckend ist. Ja, erst ist nur das Volk verdrossen und der Mose, ne, wird dann auch verdrossen, weil das Volk verdrossen ist. Also da sowas steckt, breitet sich auch aus. Und Mose sprach zu dem Herrn: Warum bekümmerst du deinen Knecht und warum finde ich keine Gnade vor deinen Augen, dass du die Last dieses ganzen Volkes auf mich legst? Also das Volk klagt über das Essen, Mose klagt über das Volk. Habe ich denn all dieses Volk empfangen oder geboren, dass du zu mir sagen könntest: Trage es in deinen Armen, wie eine Amme ein Kind trägt, in das Land, das du ihren Vätern zugeschworen hast? Woher soll ich denn Fleisch nehmen, um es all diesem Volk zu geben? Sie weinen vor mir und sprechen: Gib uns Fleisch zu essen. Ich vermag all dieses Volk nicht allein zu tragen, denn es ist mir zu schwer. Willst du aber doch so mit mir tun, so töte mich lieber, wenn anders ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe, damit ich nicht mein Unglück sehen muss. Also hier haben wir eine echte Erfahrung der Schwäche, der Überforderung. Dabei hatten sie zusammen so viel Gutes erlebt und so vieles, wofür sie dankbar sein können. Die Befreiung aus Ägypten, ja, das war der große Traum. Und jetzt plötzlich ist es andersrum. Ägypten ist der große Traum. Wir haben ja doch bless wieder da. Ja. Dann wunderbare Ernährung mit Manna in der Wüste, wo man denkt, wow, ne, es gibt Essen in der Wüste. Aber nachdem das lang genug passiert ist, ist Manna plötzlich langweilig, weil es schmeckt ja auch immer gleich. Und plötzlich Melonen und Kürbisse und so. Dann beklagen sich die Leute und Moses ist es dann auch leid, die Klagen zu hören. Und so zieht man sich gegenseitig runter. Und man vergisst, dass man eigentlich auf einem sehr hohen Niveau klagt. Ja? Also wenn man sich das überlegt, vorher waren sie in der Sklaverei unterdrückt, ihre Kinder wurden umgebracht und so weiter. Ja, das ist jetzt alles vorbei, sie sind auf dem Weg ins gelobte Land. Aber plötzlich ist die Mühe des Weges viel größer als die Erfahrung der Begeisterung, der Befreiung. Aus dem großen Satz, lass mein Volk ziehen von Moses vor dem Pharao, wird jetzt plötzlich, dieses Volk ist mir eine Last. Ich habe diese ganzen hungrigen Mäuler zu füllen. Wie leicht passiert das auch in unserem eigenen geistlichen Leben? Da haben wir erfahren, wie wir Gott kennengelernt haben, unser ganzes Leben neu geworden ist, wir plötzlich Befreiung gemerkt haben, die Liebe Gottes erfahren und wir sind total begeistert. Und wenn wir eine Zeit lang mit Gott gehen, dann ist das Leben mit Gott plötzlich Mühe. Ach, muss ich denn wieder irgendwie als Christ dies und das tun? Muss ich wieder irgendwo mitarbeiten? Muss ich sonntags morgens wieder aufstehen, in den Gottesdienst gehen? Ja? Und dann ist die Kraft plötzlich am Ende. Und auch für uns als Gemeinde. Wir erleben das ja auch. Wir erleben große Aufbrüche. Ja, irgendwo passiert was und plötzlich die Kraft Gottes ist am Werk und alle, wir sagen alle Hurra, ne, es tut sich was und so weiter. Und wenn das dann eine Zeit lang passiert, dann plötzlich ist nur noch die Arbeit da. Ja, ach, naja, es kostet jetzt auch so viel Mühe, das alles zu machen. Und was zuerst ein Wunder Gottes war, das wird dann plötzlich Routine und dann wird's zur Last und manchen wird's zu viel. Man möchte alles hinschmeißen. Und auch das ist manchmal so eine Mühe und ein Klagen auf sehr hohem Niveau. Ja, wenn man sich klar macht, dass man eigentlich, was man alles von Gott an Gutem erfahren hat und an Bewegungen, an Aufbrüchen und sowas, dann ist die Mühe, die man hat, eigentlich auf einem sehr hohen Niveau. Aber sie ist irgendwie trotzdem da. Wir hatten jetzt am Mittwoch Mitarbeitertreffen hier, der leitende Mitarbeiter, und haben so ein bisschen ausgetauscht, wie es läuft. Und haben das auch gemerkt, wir haben mal uns gemeldet, wo überall Mitarbeiter fehlen. Ja. Und kann man zum Beispiel hier sonntags morgens sich umschauen und sagen, meine Güte, wir haben 2 vollgepackte Sonntagsgottesdienste, wissen nicht wohin mit den Leuten, es kommen immer noch neue. Ja. Was für ein Segen. Ja. Und trotzdem ist es auch viel Mühe und viel Arbeit und wir haben eigentlich viel zu wenig Mitarbeiter, um das zu machen. Wir haben oft Mühe, die 4 Leute zu finden, die hinterher abtrocknen beim Spülen, geschweige denn an den vielen anderen Diensten. Ja? Plötzlich wird sozusagen das, was eigentlich ein toller geistlicher Aufbruch ist, zu Arbeit und Mühe. Oder der Martin hat erzählt vom Richtsberg, ja, wo wir in den letzten Monaten ja eine Explosion von Arbeit erlebt haben. Viele neue Dinge und große Aufbrüche und Gott hat echt da große Dinge getan, auch geistlich viel bewegt. Und trotzdem, sagt Martin, ist es jetzt schon so, dass an ganz, ganz vielen Stellen dort auch die Mitarbeiter fehlen. Ja? Und man vergisst so schnell, was man eigentlich für einen Segen von Gott bekommen hat. Und uns geht's drüben in der Pfarrkirche im Gottesdienst donnerstags genauso. Ja? Jeden Donnerstag eine volle Kirche, wo man denkt, wow, was für ein Segen von Gott. Und dann ist aber sozusagen kaum Mitarbeiter da. Und von den wenigen, die da sind, sind viele, die sagen, mir wird's zu viel, ich schaffe das nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr, ich höre auf. Und wir haben manche Stellen gar nicht mehr besetzt dort. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, die Erfahrung, die das Volk Israel macht und Moses auch. Und sie gehen damit zu Gott. Das ist schon mal der erste richtige Schritt. Ja? Sie sagen, Gott, was sollen wir denn jetzt machen? Und jetzt kommt die Antwort von Gott. Das ist sehr erfreulich. Gott sagt, wartet. Wartet. Das ist schon mal gut. Und jetzt geht's also so weiter in 4. Mose 11, Vers 16. Der Herr sprach zu Mose, sammle mir 70 Männer unter den Ältesten Israels, von denen du weißt, dass sie Älteste im Volk und deine Amtsleute sind, und bringe sie vor die Stiftshütte und stelle sie dort vor dich hin. So will ich herniederkommen und dort mit dir reden und von deinem Geist, der auf dir ist, nehmen und auf sie legen, damit sie mit dir die Last des Volkes tragen und du nicht allein tragen musst. Und Mose ging heraus und sagte dem Volk die Worte des Herrn und versammelte 70 Männer aus den Ältesten des Volks und stellte sie rings um die Stiftshütte. Da kam der Herr hernieder in der Wolke und redete mit ihm und nahm von dem Geist, der auf ihm war, und legte ihn auf die 70 Ältesten. Und als der Geist auf ihnen ruhte, gerieten sie in Verzückung wie Propheten und hörten nicht auf. Das ist eigentlich eine schöne Beschreibung, ja? Moses sagt, wir müssen eigentlich mal jetzt ein Gebet, oder Gott sagt, ihr müsst ein Gebetstreffen ansetzen, ja? Trefft euch mal alle an diesem Ort, stellt euch da auf und dann werde ich meinen Geist schicken und dann schickt Gott seinen Geist und er nimmt von dem Geist, der auf Moses ist, und teilt ihn auf 70 andere auf und die geraten alle in Verzückung. Kann man sich fragen, was ist das eigentlich? Dafür haben wir jetzt leider nicht die Zeit, das so ausführlich uns anzuschauen. Aber wer das mal als Bibelstudium nachverfolgen will, gibt verschiedene Stellen, die davon reden, immer wieder, von dieser, da wo der Geist Gottes wirkt und Menschen in Verzückung geraten. Das hat etwas mit Reden von Gott zu tun, also Prophetie, dass Worte von Gott geredet werden. Man kann das nachlesen, 1. Samuel 10, 1. Samuel 19, Apostelgeschichte 10 und vielen anderen Stellen. Da passiert etwas, was man sehen kann. Die Leute sehen oft, wie andere in Verzückung geraten und wundern sich und denken, was passiert da. Es dauert manchmal ein paar Stunden, wird es zumindest beschrieben, von mittags bis abends. Man tut manchmal sonderbare Dinge. Manche sagen in der Bibel, das wird manchmal so beschrieben, als wären die Leute betrunken. Manche fallen zu Boden dabei. Und man wundert sich, was passiert da eigentlich. Und so genau wird es eigentlich gar nicht beschrieben. Aber was beschrieben wird, ist, wozu das Ganze dient. Zum Beispiel in 1. Samuel 10 wird zu Saul gesagt, du wirst in Verzückung geraten, wenn der Geist Gottes über dich kommt, und dadurch wirst du umgewandelt und ein anderer Mensch werden. Und dann tu, was dir vor die Hände kommt, denn Gott ist mit dir. Also offensichtlich hat diese Erfahrung immer etwas mit der Ausrüstung durch Gott zu tun, auch hier bei Moses, mit der Krafterfüllung. Diese Leute werden mit dem Geist Gottes erfüllt, damit sie Kraft haben für ihren Dienst. Und hier sehen wir das Schöne, dass die Kraft aufgeteilt wird und sich dadurch vermehrt. Und dann gibt es noch eine schöne Randepisode hier, zwei Verse. Es waren aber noch zwei Männer im Lager geblieben. Der eine hieß Eldad, der andere Medad. Und der Geist Gottes kam auch über sie, denn sie waren auch mit aufgeschrieben worden, jedoch nicht hinausgegangen zu der Stiftshütte. Und sie gerieten mitten im Lager in Verzückung. Also ist spannend, ja. Gott hatte sozusagen sich die Leute ausgeguckt und zwei waren dabei, die sagten, na, ich weiß noch nicht, ob ich zu diesem Meeting da hingehe. Wer weiß, was da passiert, ja. Und dann erwischt der Geist Gottes sie halt da im Lager, wo sie jetzt geblieben sind, ja. Weil Gott was mit ihnen da vorhatte. Also sehr, sehr spannend. Da kommt also, dann geht's weiter, da lief ein junger Mann hin und sagte es Mose und sprach, Eldad und Medad sind in Verzückung geraten, mitten im Lager. Und Josua, der Sohn Nuns, der dem Mose diente von seiner Jugend an, sprach, Mose, mein Herr, wehre ihnen. Ja, das gibt's also auch so dieses, ja, wer weiß, ne, was da passiert, kann man das nicht irgendwie aufhalten oder kann man das nicht, muss das denn sein? Aber Mose antwortete ihm und sagt, eiferst du um meinetwillen? Wollte Gott, dass alle im Volk des Herrn Propheten wären und der Herr seinen Geist über sie kommen ließe? Mose hat verstanden, was hier passiert. Mose hat verstanden, dass das nur ein Anfang ist. 70 sind immer noch nicht genug für das, was Gott tun will. Eigentlich muss das ganze Volk erfüllt werden mit dieser Kraft des Geistes. Und darum hat er gebeten, das hat er sich gewünscht. Diese Erwartung, dass alle im Volk Propheten werden, ist in der Tat auch in Erfüllung gegangen im Neuen Testament, in dieser Geschichte, in der Apostelgeschichte, die ich am Anfang vorgelesen habe, wo der Geist Gottes auf das ganze Volk ausgegossen wird. Ich glaube, dass deswegen uns als CT das so wichtig ist, von der Kraft des Geistes Gottes zu reden, weil wir wissen, dass wir ohne diese Kraft das viele, was wir tun wollen und das, was Gott mit uns vorhat, nicht tun können. Und deswegen machen wir auch ab und zu solche Gebetsversammlungen, ganz ähnlich wie hier bei der Stiftshütte, dass wir sagen, wir kommen alle zusammen und wir bitten um die Kraft Gottes, dass sie sich unter uns verteilt. Wir hatten letzte Woche Samstag gerade so einen Gebetsabend, manche von euch waren dabei, manche nicht. Und manches von dem, was hier eben in den Bibeltexten beschrieben wurde, haben wir auch erlebt. Und mir ist wichtig zu sagen, es ist hier nicht einfach ein charismatisches Hobby, dass wir sagen, ach, ein bisschen Heiliger Geist kann es nicht schaden, sondern wir haben versucht, in diesem Abend genau das umzusetzen, auf Gott zu warten. Wir haben sehr lange gewartet. Wir nehmen uns dann wirklich auch Zeit zu sagen, komm, Heiliger Geist, und dann mal zu warten und hinzuhören, was Gott eigentlich redet, wo er uns eigentlich hinhaben will, wohin er uns führen möchte. Und dann um die Erfüllung mit Gottes Geist zu bitten, auch ganz persönlich. Wir gehen an solchen Abenden auch von Person zu Person, legen Hände auf und beten darum, dass der Heilige Geist uns erfüllt. Und das ist deswegen, weil wir glauben, dass wir diese Erfüllung mit dem Geist brauchen, um den Dienst zu tun, zu dem Gott uns gesendet hat. Und wir haben das auch erlebt, dass manche in diesem Abend vielleicht auch ein bisschen zögerlich waren, sich da irgendwie zu gucken, was macht jetzt Gott hier? Und das ist immer die Frage, man möchte gerne die Dinge eigentlich unter Kontrolle halten und sagen, ich möchte das mein Leben eigentlich selber in der Hand halten oder möchte ich mein Leben in Gottes Hand geben? Auch wenn ich dann dadurch vielleicht manchmal den scheinbar so sicheren Boden unter den Füßen verliere. Wir wünschen uns als CT noch viel mehr davon. Wollte Gott, dass alle in seinem Volk Propheten wären, weil wir ohne diese Kraft des Geistes nicht leben können. Wir können zwar dann mit schönen Worten und Worten überredender Weisheit, wie es bei Paulus heißt, argumentieren. Wir können vielleicht auch viele gute Werke tun, aber wir werden ohne die Kraft des Geistes sehr schnell an unsere Grenzen stoßen. Deswegen zum Abschluss nochmal dieses Wort von Paulus. Ich würde es nicht wagen, von irgendetwas zu reden, das nicht Christus in mir gewirkt hat, um allen Völkern das Evangelium zu Gehör zu bringen. Durch Wort und Werk, in der Kraft von Zeichen und Wundern und in der Kraft des Geistes Gottes. So habe ich von Jerusalem aus ringsumher das Evangelium von Christus voll und ganz ausgerichtet. Ich würde mir wünschen, wir hätten jetzt noch viel Zeit, eine Stunde oder so, dann könnten wir das jetzt ins Gebet umsetzen, aber das schaffen wir sonntags morgens leider immer nicht so, weil wir auch gleich noch was Leckeres zu essen haben und so. Deswegen will ich an der Stelle nur einladen, sucht euch solche Gelegenheiten so viel und so oft ihr könnt. Wir haben diese Gebetsabende, wo wir gemeinsam um die Kraft des Heiligen Geistes beten. Kommt dahin, nutzt diese Chance, aber macht das auch in euren Hauskreisen, euren Kleingruppen, Gebetsgruppen, dass ihr nicht nur zusammen redet und Bibel lest und solche Dinge, das ist alles wichtig, aber vielleicht, dass ihr euch auch immer am Ende eines Abends Zeit nehmt, zu sagen, lasst uns gemeinsam füreinander beten, dass wir erfüllt werden mit der Kraft des Heiligen Geistes. Herzliche Einladung auch zum Discover-Kurs, wer den noch nicht gemacht hat. Auch da gibt es eine Einheit, wo wir darüber reden, wo wir auch ganz konkret miteinander, füreinander beten wollen. Der nächste ist im November. Und das ist eben nicht nur, weil wir Mitarbeiter brauchen, die brauchen wir auch, sondern auch, weil wir die Kraft Gottes in unserem Leben und in unserer Gemeinde brauchen. Also, warten können auf den Moment, auf das, was Gott tut, Schwäche zugeben können, dass wir sagen, Gott kann da kräftig werden, wo wir Schwachheit zugeben. Und das Dritte, dass wir die Kraft des Geistes auch miteinander teilen, indem wir darum bitten und auch füreinander beten. Lasst uns zusammen beten. Jesus, danke, dass du uns die Kraft des Heiligen Geistes verheißen hast, damals deinen Jüngern und uns heute. Herr, wir wollen nicht ohne diese Kraft losgehen. Wir beten darum, dass du immer wieder neu deinen Geist ausgießt, dass du uns erfüllst. Wir wollen die Dinge tun, die du tust und nicht unsere eigenen. Wir brauchen dafür deine Kraft. Herr, wir beten darum, dass du uns hilfst, Schwäche zuzugeben, unsere Schwäche zu dir zu bringen und dich um Hilfe zu bitten. Herr, wir beten darum, dass wir das erleben, dass deine Kraft sich verteilt unter uns und dass sie sich dadurch vermehrt. Herr, lass unser Leben geprägt sein von der Kraft deines Geistes. Amen.